Die Diaspora Night. Nachrichten aus der Welt der freien sozialen Netzwerke.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu der Diaspora Night auf der Radio CC.
Ja, und guten Abend.
Wir haben heute wieder ganz viele Themen.
Wie immer. Wir sind immer überfüllt mit Themen, aber diesmal, glaube ich, ist es deutlich interessanter, weil ja Diaspora in einer neuen Version erschienen ist.
Ja, und zwar haben wir sogar eine noch neuere Version. Also sonst ist es immer nur so ein 0.0.x Versionssprung gewesen. Und jetzt haben wir die 0.1.0.0 rausgekriegt und wir haben sogar schon den ersten Hotfix davon. Und ja, da gibt es ganz viel neues, tolles Zeugs.
Genau. Was denn zum Beispiel?
Ja, und zum Beispiel hat Diaspora jetzt eine eingebaute Vorschau. Und das ist total toll und man vergisst ja dann schon wieder, dass es die Vorschau hat. Man erwartet das Feature monatelang oder jahrelang und dann ist es da und dann überlegt man die ganze Zeit, wie muss ich das doch mal formatieren, dass es gut aussieht? Und ich habe ja eine Vorschau, ich kann ja einfach schauen, ob es gut aussieht. Das ist total toll.
Ja, genau. Und das werde ich auch aktiv benutzen, aus dem Grund, weil sonst habe ich immer mehrere Posts abgesendet und sogar Bonsai-Held hat sich extra einen Aspekt dafür fertig gemacht, um zu gucken, ob das denn ordentlich funktioniert. Ja, ich spare mir das jetzt mit dem Preview hier, mit der Vorschau oder mit den mehreren Posts und benutze einfach die Vorschau-Funktion. Alles super. Und haben auch mehrere Leute gesagt auf Diaspora, dass sie da sehr, sehr glücklich drüber sind, dass es endlich genau dieses Feature gibt und das so gut implementiert ist.
Ja, nur Fall dran war nicht so glücklich, weil sein Plugin ein bisschen in die Quere kam.
Ja, es gab noch was anderes und zwar hatte jemand, Bonsaiheld war das glaube ich auch, die hatte gleich den Vorschlag gemacht, hier, es wäre doch am besten, wenn das dann auch gleich live die Sachen anzeigen würde. Das heißt, jedes Mal, wenn sich was in der Postbox etwas verändert, wird das automatisch dann unten nochmal angezeigt. Das wäre natürlich auch nicht schlecht, anstatt das dauernd immer neu zu generieren.
Ja, das wär noch eine Verbesserung, aber das ist aber schon ganz cool, wie es jetzt
genau
ist.
Also. Ist jetzt nicht nötig, aber ich meine, wenn man es jetzt wirklich gut machen möchte, dann packt man das halt noch dazu und dann ist gut.
Ja.
Ja, ansonsten haben wir noch als Features Tastenkürzel.
Ja, das war, glaube ich, ein Vorschlag von Faldrian, also unter anderem von Faldrian, vielleicht hat das auch noch jemand anders vorgeschlagen, der also meinte, ja, bei Google Mail kann man ganz toll mit Tastenkürzeln navigieren und Aktionen ausführen. Und das kann man jetzt bei Diaspora auch. Das heißt, man kann mit J und Grad kann man hoch und runter, also den Post hoch und runter selektieren. Und dann wird er auf der Seite mit so einem blauen Balken markiert, dass man halt sieht, welcher Post ist gerade aktiv. Und dann kann man mit L für Like und C für Comment, also dann springt, dann wird direkt das Kommentarfeld aktiv und man kann lostippen für einen Kommentar. Und was auch neu ist, dass mit Shift Enter das dann direkt submitted wird. Also das wird dann direkt abgeschickt und man muss nicht mehr auf den Button klicken.
Sehr schön. Finde ich klasse. Ja, ich meine, finde ich, also das, was ich so, ich habe das jetzt gerade mal ausprobiert, das funktioniert ja tatsächlich im Stream. Ich dachte, das wäre nur bezogen auf den Single View, aber das sieht wirklich gut aus.
Ach, die Single View ist doch eh scheiße, aber das
also Stream, welche, der welche, ist jetzt. Also das war, warte mal, das war J.
J und K. Das sind dieselben Tastenkürzel wie in Vim und so weiter auch.
Das ist wirklich, und Ö, also beziehungsweise wäre dann, nee, Ö macht ja gar nichts. J, nee. K, L, das ist
L
ja...
L und H wär's, aber das bringt ja nichts, weil seitwärts muss man ja nicht im Stream.
Ja, das macht echt Spaß. Och, die Leute ja, hier, die da sind, ne? Also das ist echt, also die sind auch wieder bekloppt, die, also Geeks, typisch Geeks. Ganz klar.
Ja, aber ich finde das toll, dass sich das freut, dass es sogar funktioniert. Ja, dann haben wir noch ein neues Feature. Und zwar kann man jetzt eine Location an den Post anhängen. Also man kann halt dranhängen, wo man gerade ist. Und ja, das funktioniert mehr oder weniger gut. Ich weiß nicht, ob das an Diaspora liegt oder ob einfach ja, der Browser-Bullshit erzählt. Also hier zu Hause sagt er jetzt gerade, ich bin in der Zürcher Kantonalbank irgendwo in Zürich. Und das stimmt definitiv nicht. Aber man kann da auch Freitext eingeben und dieses Feature wird schon wunderbar missbraucht von allen möglichen Leuten, die dann halt da reinschreiben, sie sind gerade am Duschen und so.
Mhm.
Finde ich toll. Und ja. Seit dem Hotfix wird das sogar föderiert. Also beim Release war das zwar drin, aber die haben die Federation vergessen. Das heißt, das war nur auf dem Pod und wurde nicht auf andere Pods verteilt. Also, wie kann man denn bei einem dezentralen Netzwerk die Federation vergessen?
Ja, ich glaub, man ist so in so einem Feature-Trudel, man sagt so, ja, wir haben endlich ein super, super, duper Feature und dann denkt man sich so, jetzt müssen wir das aber releasen. Zack, wird die neue Version released und dann denkt man nur so, irgendwas fehlt. Also, hä?
Ja, Janne hat, glaube ich, irgendwo bei einem Post drunter kommentiert, dass das halt irgendwie schon vor Ewigkeiten gemerged wurde. Also der Pull-Request ist schon lange her und er hat ganz vergessen, dass diese Federation halt noch fehlt.
Ja, sonst Location? Ja, Sidekick ist jetzt vielleicht eher so ein technischer Aspekt.
Ja, Sidekick interessiert mich als Admin, weil er ist total toll. Also einerseits, das ist ein viel, viel quickie bunteres Webinterface als das Rescue vorher.
Was ist das denn überhaupt?
Also Diaspora macht ja ganz viel im Hintergrund, also zum Beispiel Federation. Und das halt zum Beispiel, wenn du einen Post abschickst, dass der wird dann in den Hintergrund verschoben, wird dem Sidekick übergeben und der kümmert sich dann drum, dass nämlich du im Frontend nicht darauf warten musst, bis der an alle Pods verteilt wurde, zum Beispiel. Weil je nachdem, wie viele Kontakte du hast und so, kann das recht lange dauern. Und wenn die dann auch Timeouts haben, weil es irgendwie die Pods gar nicht mehr gibt. Und da passiert halt die ganze Verarbeitung im Hintergrund. Und mit Sidekick reicht das jetzt, wenn ich einen Prozess starte und der kann dann mehrere Aufgaben parallel verarbeiten. Mit Rescue muss ich noch, wenn ich mehr als einen Worker haben wollte, muss ich den mehrmals starten. Und das hat halt erstens für jeden Worker schon mal eine Grundmenge an RAM gebraucht, weil er das ganze Diaspora laden musste. Und ein zweites Feature, was Sidekick auch noch hat, ist es, dass es halt einfach Retries machen kann. Das heißt, wenn jetzt irgendwas schief geht, dann wird das einfach irgendwie erst eine Minute später, dann 2 Minuten. Ich weiß jetzt die Abstände nicht genau, aber das wird, glaube ich, 9 oder 10 Mal wiederholt, was halt immer länger wird. Also halt erst eine Minute, dann 2 Minuten, dann 10 Minuten, dann weiß ich was, eine Viertelstunde, so halt. Und irgendwann am Schluss, glaube ich, 2 Stunden oder so.
Mhm.
Und das habe ich vorher bei meinem eher kleinen Pod so alle paar Tage mal manuell gemacht, dass ich alles, was fehlgeschlagen ist, genommen habe, gesagt, hier, probier das noch einmal. Und was dann beim zweiten Mal wieder schief gegangen ist, habe ich dann gelöscht. Und ich glaube, bei Geraspa wurde das einfach direkt gelöscht, weil da geht so viel schief, das konnte man nicht wiederholen. Und ja, das macht jetzt Sidekick automatisch. Und was halt Sidekick auch noch macht, dass es halt merkt, wenn ein Pod gerade down ist, und dann den Post, diesen Pod nochmal zustellt, mit jeweils einer Stunde Verspätung versucht das 3-mal nochmal. Das heißt, wenn ein Pod gerade down ist, dann wird sowohl Kommentare und Post werden dann auch hinterher geliefert. Das macht es viel mehr für die Federation. Das heißt, es wird viel stabiler, dass halt dann nicht, wenn jetzt mal irgendwo was schief geht, dass dann gleich irgendwo was fehlt.
Ja, super. Ganz klasse.
Ja,
das ist doch auch mal wieder so ein Kernfeature. Da hatten die auf Lumio ja sowieso drüber berichtet, wir wollen die Federation verbessern und das ist ja ein sehr großer Aspekt.
Ja, eben, also das ist jetzt halt ein Punkt, aber ich glaube, Federation müsste auch allgemein, also ich weiß jetzt nicht, ob das zum Beispiel wirklich das Problem löst, dass bei Posts zum Teil Bilder fehlen und so. Weil zum Teil konnte ich auch nach Tage, also eben, ich habe ja dann einmal am Tag Retry gemacht oder so. Und das ist trotzdem noch immer Zeugs umgefallen. Und ich weiß nicht, ob das alle Probleme löst, aber es löst zumindest ein paar Probleme und macht es ein bisschen zuverlässiger.
Mhm.
Aber ja, Federation muss trotzdem noch dran gearbeitet werden.
Ja, eindeutig. Einige Sachen fehlen einfach noch und es fehlt auch irgendwie, ich weiß ja nicht, es gibt ja immer noch kein modulares Protokoll oder so, wo man dann auch weitere Protokolle hinzufügen könnte, zu Friendica zum Beispiel oder sowas. Das gibt's alles immer noch nicht. Das muss alles noch kommen. Da ist noch viel Arbeit. Viel Arbeit, die einfach nicht sichtbar ist, die man aber trotzdem merkt. Also die man merkt nicht, wenn die Arbeit getan ist, ne? Also an Federation merkt man das meistens nicht. Man merkt nur, wenn die Arbeit nicht getan worden ist. Das ist so ein Problem. Ja, ich meine, wenn da ein Preview-Button ist, oh, da ist ein Preview-Button, das merkt jeder,
Ja.
aber alles andere, sieht halt, ne? Ein Programmierer lebt vom Tätscheln auf den Kopf und vom Geld, was er vielleicht von irgendeiner Firma bekommt, aber mal, also zumindest ein Open-Source-Entwickler vor allem vom Tätscheln.
Ja. Ja, das ist es. Also dieser Release hat ziemlich viel drin, was halt sichtbar ist gegen außen.
Ja. Deswegen freuen sich da ja auch so viele darüber, dass er da ist und so.
Ja, also ich hab den Release, also gelesen, es ist ein neuer Release, den Changelog gelesen und ich habe mich bei jeder Zeile mehr gefreut. Das war echt schön.
Ja, das ist ja auch immer toll hier. Graspora, ne, einer der größeren Ports, genauso wie also dann auch noch dein Nerdpool-Port. Die sind ja immer so, weiß ich nicht, entweder wenige Stunden nach dem Release oder vielleicht, wenn es dann wirklich ein bisschen länger gedauert hat, du im Urlaub warst oder sonst irgendwas, dann vielleicht mal eine Stunde, einen Tag, wie auch immer. Ja,
Ja.
also und das ist das so sollte es überall sein. Ich weiß ja noch nicht mal, ob John Jaspora das derzeit unterstützt.
John Diaspora hat auch geupdatet, aber die haben vorher lange nicht geupdatet.
Ja, das Problem ist, dass ich vor kurzem nicht mehr auf den in John Jasper reinkam. Warum auch immer, keine Ahnung. Ich konnte mich nicht mehr anmelden, ne, weil darüber ja unser The RadioCC-Konto läuft. Und da ist vielleicht irgendwann mal die Frage, ob man das nicht irgendwann mal wechseln sollte. Mal gucken. So, ansonsten, ja.
Ja, also ich habe das dann gleich in der Nacht dann mal erledigt und habe dann gemerkt, ah, also erstmal kommt es wieder hoch und ich so, ah, cool, funktioniert. Dann wollte ich irgendwie einen Post schreiben und ich so, Moment mal, da funktioniert irgendwas nicht, ich kriege da einen 500er Fehler. Und das lag dann daran, weil ich halt noch, also Debian benutze und halt noch das alte, also ich habe jetzt also vor 2 Wochen kam ein neues raus, aber das habe ich halt noch nicht auf alle Server installiert, weil ja, hatte noch keine Zeit. Und beim Alten ist halt immer noch Redis 1. irgendwas dabei. Also Redis ist irgendwie so die Schnittstelle, die Diaspora benutzt, um mit dem Sidekick zu kommunizieren. Und
Okay.
umgekehrt. Und da brauchte, glaube ich, Sidekick brauchte halt da irgendwie eine neue Version und da bin ich direkt mal ins IRC und habe Dennis mein Patch geht nicht mehr. Mach's ganz. Und die haben dann aber ziemlich schnell rausgekriegt, woran es liegt, weil ich wäre da hoffnungslos überfordert gewesen. Aber das stand halt, also im Changelog stand halt drin, wie ich vom Rescue auf Sidekick umstelle, aber dass da neue Dependencies quasi reinkommen, stand halt nirgends. Hätte ich nicht gefunden, wenn das im Changelog gestanden hätte.
Ja, ja, ansonsten würde ich noch hier was die Locations angeht, das fände ich zum Beispiel toll, wenn es da irgendwie teilweise, also muss ja nicht immer, aber wenn OSM das Ding kennt, dann sollte es am besten auch eine Verbindung zu OSM geben. Einfach, dass ich dann auch direkt draufklicken kann. Von mir aus, dass sich da auch was aufklappt, dass es das so ein bisschen eingebettet gibt, dass ich dann direkt sehen kann, wo ist der Typ denn überhaupt? Weil es bringt mir nichts, wenn jemand sagt, ich bin unter der Dusche und ja, ne? Also
Ja,
es ist zwar schön,
oder
damit
zu
zu
Hause
Hause
spielen.
spielen. Ja, das ist zwar alles ganz toll, aber ja, zu Hause ist ja noch in Ordnung, weil da könnte man theoretisch tatsächlich ja einen GPS-Tag setzen. Ja, nur, na komm, ich besuche alle. Das ist, ja. Ja, gut, also das wäre noch schön, wenn man da irgendwie eine OSM-Integration
Ja, aber
einbauen würde.
ich meinte halt, zu Hause kennt OpenStreetMap nicht als Location. Das weiß ja nicht, wo du wohnst. Oder wo
Ja,
der
richtig,
Poster
aber man
wohnt.
gibt ja auch kein Zuhause an. Es wird ja doch extra gesagt, ja, man kann ja dann eben, also im Browser wird doch normalerweise dann direkt angefragt, hier möchtest du dann deinen Status bereitstellen. So, und dann sagst du ja, und dann wird der Status bereitgestellt und dann sollten die doch wohl wissen, wo du dich gerade befindest, an welcher Straße, um wie viel Uhr
Das
und was.
funktioniert halt mehr oder weniger gut. Also einerseits, also wenn ich es auf dem Notebook mache mit aktiviertem WLAN, dann sagt er mir sogar die Hausnummer richtig. Aber hier am Rechner, wo ich halt kein WLAN hat, hat er keine Chance, sich zu positionieren. der weiß nicht, wo der Rechner steht. Und deswegen zeigt er halt quasi da an, wo mehr oder weniger der Provider ist.
Ja, also wo so ein Knotenpunkt ist, ne?
Ja.
Oder so. Ja.
Und deswegen stimmt das bei mir nicht. Aber auf dem Notebook und so, da stimmt's mit dem WLAN, weil mein Access Point ist irgendwie in der Datenbank drin und die wissen genau, wo ich wohne.
Okay, ja, ist doch, ja gut, klar, aber es ist ja eigentlich, also zumindest habe ich das so verstanden, die Integration ist ja auch auf der mobilen Seite. Das heißt, wenn man wirklich mal unterwegs ist und das man mit dem GPS-Gerät macht, dann macht das ja auch Sinn. Also.
Ja.
Aber es gibt noch was anderes, aber da kommen wir vielleicht dann also beim Thema Neues aus der Community zu. Ja, sonst irgendwas noch Neues? Ja, außer Hotfixes? Nö. Hat sich erledigt. So.
Ja, hier. Eben, also das mit, ja. Eben, es gab dann noch einen Hotfix mit den einen Bug habe ich dann direkt auch da in der Nacht noch, als ich geupdatet habe, ich dann Dennis so gesagt, hey, aber ich kriege auf der Geraspo auch einen 500er Fehler. Was ist denn da kaputt? Und er so, nein, kann nicht sein. Das war dann der andere Hotfix, der jetzt mit der 0.1.0.1 noch gefixt wurde und ich höre gerade von, also lese gerade von Deus, dass Join the Aspot zwar die 0.1.0.0 installiert hat, aber noch nicht den Hotfix.
Mhm.
Ja, ich hoffe, den schmeißen sie auch noch irgendwann drauf, weil solange gibt es halt keine Locations von Join the Aspot.
Ja. Ja, gut, okay. Dann gibt's jetzt mehr oder weniger Features eigentlich, die aus der Community herauskommen, aber trotzdem für alle offen zur Verfügung stehen und nutzbar sind, nämlich die wohlbekannten User Scripts, ob es jetzt um Designs geht oder sonstiges, aber diesmal geht's um Features und vor allem das Post-it-Later-Features hat sich ja einer größeren Beliebtheit, wie soll ich sagen, ja, such dir ein Verb aus, was da eingesetzt werden kann. Er freut sich einer größeren Beliebtheit. Hat Deus ja weiter ausgebaut und was gibt's da jetzt in der Zeit Neues? Neues an Features? Wurden ein paar Sachen verbessert? Ich habe nur gehört, dass ihr beide zusammen da gesessen habt und dann gefachsimpelt habt, was denn da alles funktioniert und was nicht.
Ja, also das Einzige, was halt nach dem Update nicht mehr richtig war ein Icon in der Sidebar, was halt nicht mehr richtig positioniert war, weil sie am Design ziemlich viel rumgeschraubt haben. Also das heißt, die Icons werden jetzt komplett neu, also anders geladen ins Design und deswegen sah das komisch aus. Da hat er aber irgendwie noch andere Bugs gefixt und Änderungen eingebaut. Ja, und ich glaube, er hat noch ein paar andere Dinge auch geplant noch, was es postet later, da kommt immer mehr. Ich finde es ein bisschen schade, dass halt das Ganze in einem User-Script passiert und nicht direkt in Diaspora selbst. Ja, weil eigentlich wäre das schon so ein cooles Feature, was direkt in Diaspora rein müsste.
Vor allem, es wäre ein Feature, was so relativ elementär wäre, weil soweit ich weiß, gibt es das weder in Facebook, Google Plus noch Twitter. Und vor allem auf Twitter habe ich das dann über einen Drittdienst öfters mal benutzt, weil ich eben nicht wollte, dass entweder meine Follower komplett überschwemmt worden sind, ich wollte regelmäßig irgendwelche Updates posten, zum Beispiel wie, die Linux Lounge um dann und dann, und dann wäre das dann auch um die Minute dann abgesendet worden. Also das Feature wäre, wenn das dann auch direkt in Diaspora Einzug erhalten würde, wäre das ja super. Und vor allem, wenn das vom Server gesteuert wäre, was ja derzeit nicht der Fall ist, dann wäre es unabhängig, von welchem Gerät man auch immer darauf zugreift und das hinterlässt.
Ja, eben, das mit dem Server ist ja vor allem das Problem, dass man halt jetzt mit dem User-Script den Browser laufen haben muss, was das dann halt erledigt. Aber sonst funktioniert das schon ganz gut und hat zum Glück auch funktionell keine Probleme gegeben jetzt mit dem neuen Preview-Feature, was reinkam. Mit dem Preview hatte Fabian mehr Probleme, weil das halt quasi an derselben Stelle reinkam, wie wo er sein Zeugs macht. Das heißt, irgendwie habe ich dann da bei mir mal auf Preview geklickt und da ist sein Script hingegangen und da hat mein Preview direkt wieder ausgeblendet und gesagt, du hast einen neuen Post. Und ich so, fick dich. Ich will jetzt meine Preview wiedersehen. Aber ja, Faldi hat da gestern Nacht ganz viel rumgefixt und so und das ist jetzt, glaube ich, auch ganz toll, wobei ich das noch keine große Zeit hatte, das auszuprobieren.
Okay.
Aber ja, da ist jetzt gleich noch ein anderes Feature, dass er halt eigene Posts nicht mal als neue Posts kennzeichnet. weil ich hatte das oft so, dass ich halt einen Post geschrieben habe und da ist das Aktualisierungsskript, also der Y-Modus hingegangen und habe meinen Post dann irgendwie, also das läuft dann nur irgendwie alle anderthalb Minuten. Das heißt, ich habe einen Post geschickt, bin auf einen anderen Tab, bin dann eine Minute später wieder zurück und dann habe ich gesehen, oh, es gibt einen neuen Post, klick drauf, oh, ist ja mein eigener, toll. Weil er den halt wieder ausgeblendet hat, weil er das Skript den noch nicht kannte. Das ist jetzt auch gefixt. Finde ich voll toll.
Ja, ich also, finde solche User-Skripts immer ganz krass. Ich finde es nur blöd, dass man die irgendwie dann nochmal extra irgendwie nachinstallieren muss und dass nicht alles schon links drin ist.
Genau, aber auf jeden Fall danke an Deus und Faldran für die tollen User-Skripts.
Ja, auf jeden Fall. Und alle anderen, die noch User-Scripts machen und von denen wir noch nichts erfahren haben, schickt die doch einfach mal an uns. Ne? E-Mail-Adresse, Kommentar @theradio.cc, kennt ihr ja alles. Gut, und zwar geht es jetzt um Third-Party-Apps. Also es gibt jetzt zumindest eine Idee, ein Modell, wie man Apps in Diaspora einbauen könnte, beziehungsweise mit Diaspora kommunizieren lassen könnte. Also so eine App auf dem Smartphone, so eine App für den Desktop, wie auch immer. Und zwar geht das folgendermaßen, also sollte das in folgenden Schritten ablaufen. Zuallererst wird die Diaspora-ID eingegeben in der App. Ja, ihr habt das Smartphone an, zack, gibt es eine Zeile, hier wird die App angegeben. So, dann kontaktiert die App den Pod und sagt, ich würde gerne jetzt mal den folgenden User beim folgenden Pod anmelden und dann kriegt ihr eine Login-Seite, ähnlich wie bei Twitter, gebt dann euer Passwort ein, alles super. Dann geht es weiter. Also es geht darum, dass ihr kein Passwort direkt in der App angebt, weil das könnte natürlich mitgenommen werden, sondern dass die Login-Seite direkt angezeigt wird, quasi in der App, als wäre es der Browser, so ungefähr. Dann ne, werden Name und Passwort eingegeben und die App wird registriert, so von wegen, ah ja, jetzt hat der sich gerade angemeldet und jetzt kommt auch noch eine Nachricht, ah, wir haben eine neue App, die hätte gerne irgendwie Zugriff auf dieses Konto. Gar kein Problem. Dann wird verschlüsselt, ja, aus Sicherheitsgründen natürlich, der Zugriff erneuert. Also es gibt so eine Art, ja, Token nennt man das. Ist ein bisschen schwierig zu erklären, ich habe es auch noch nicht so ganz kapiert. Es geht darum, dass einfach gesagt wird, okay, jetzt gibt's eine neue App und die bekommt jetzt auch noch zusätzlich Zugriff. Und dann erneuert sich eben quasi dieser Status von wegen, wir haben noch eine neue App dazu bekommen, so ungefähr. So. Und das wird dann, dieser Zugriff wird dann mehr oder weniger wieder abgegeben an die App und die App weiß Bescheid, ich habe jetzt Zugriff. Super. Soweit zur Idee. Jonne hatte dann noch gesagt, die Sicherheit scheint wohl noch ein Problem zu sein, weil man eben derzeit noch keine zentralen Stellen einrichten kann, um eine App zu überprüfen. Ja, ob man jetzt wirklich da eine ordentliche App hat oder ob sich da jemand eingeschmuggelt hat oder welche Daten da wirklich gezogen werden und so weiter. Und er hat auch gesagt, dass es vielleicht ein bisschen benutzerfreundlicher wäre, zumindest für Leute, die ein Smartphone benutzen und darauf die Apps, dass man das auch mit QR-Codes lösen könnte. Das heißt, ja, ihr geht dann einfach auf euer Profil oder was auch immer oder geht in euren Einstellungsbereich, bekommt einen bestimmten QR-Code, also ne, diese typischen Schwarz-Weiß-Logos, wo ihr mit dem Smartphone drüber scannen könnt und dann werden eben Daten übertragen auf das Handy, das erkennt das dann und kann das dann verarbeiten. Alles super. In dem Fall wäre das genauso und es wird wahrscheinlich noch ein bisschen einfacher gehen, nur ist halt blöd, wenn du, also das wäre dann eine Art, ist halt blöd, wenn du dann gerade keinen Rechner dabei hast, ja, bei dem du das dann testweise machen kannst, sondern wenn dir jetzt einer sagt, ja, registriere dich mal auf Diaspora und dann lad mal die Diaspora-App runter und dann melde dich mal da an, aber das kannst du nur mit einem Rechner, das wäre natürlich ein bisschen blöd, müsste man mal gucken, wie man das dann genau macht, aber sicherlich wäre das ein zusätzlicher Sicherheitsaspekt mit einem QR-Code, wenn er sich regelmäßig ändert, ne? Ja, soweit zu dem Thema. Das, ich weiß nicht. Also hättest du dann noch eine Idee, so sicherheitstechnisch?
Ja, kann man jetzt sagen, nee, nicht wirklich. Aber ich freue mich einfach, dass sie sich jetzt Gedanken über eine API machen und dass man dann halt überhaupt mal Apps entwickeln kann. Ja, weil im Moment gibt es ja mehr so ein paar Hack-APIs, die so ein bisschen so tun, als wären sie im Browser.
Ja.
Und damit wird halt jetzt rumgebastelt. Aber ist halt, da brauchst du halt immer noch, die App muss das Passwort kennen.
Genau.
Und das soll ja dann in Zukunft nicht mehr der Fall sein. Das
Was ich auch ganz toll finde. Also ich meine, ne, und vor allem finde ich das gut, wenn du deine Diaspora-ID angegeben hast, ne, das ist ja klar, der leitet dich direkt zu dem ordentlichen Pod weiter und also zu dem dazugehörigen Pod und zur Login-Seite und du bist relativ schnell dabei, dich einzuloggen und fertig zu sein damit, ne?
Ja.
Also das einzurichten, so. Ja, also Sicherheitsaspekte sind jetzt noch ein Thema und dann musste man mal gucken, wer das dann irgendwann mal einrichtet, weil, ne, das ist auch wieder so ein Ding, das ist zwar ganz nett und schön, aber es ist auch kompliziert, es ist immer so ein Sicherheitsaspekt und wir sehen es ja schon bei so kleinen, in Anführungszeichen, kleinen Features wie eben Previews oder so, dass es da auch mal zu Problemen kommen kann oder eben nicht, je nachdem, ob man Skripte benutzt oder nicht. Ja, und deswegen, da muss man dann besonders aufpassen, weil hier geht es ja tatsächlich um den Zugriff und die Sicherheit zu den dazugehörigen Profilen und Accounts. Also da darf kein Amateur ran. Sollte zumindest nicht. Ja, lass den Praktikanten mal machen, ich habe keine Lust. So, eine andere Sache. Diaspora für Debian wird gerade fit gemacht. Ist doch super. Ne? Debian,
Ja,
wer es nicht
das.
kennt, ist eine sehr stabile Linux-Distribution, also eine Unter-Linux-Betriebssystem, wenn man so möchte, was vor allem auf Servern, also hier so für Webseiten und so weiter eingesetzt wird,
Ja,
aber im Großen und Ganzen sehr sicher ist. Ja.
zum Beispiel auf meinem Pod oder zum Beispiel
Genau.
auch auf der Radio CC.
Zum Beispiel. Ja, weil es einfach sehr, sehr sicher ist, weil die Leute, die daran arbeiten, das ordentlich überprüfen und alles austesten und da ordentlich Aktualisierungen stattfinden und das alles ganz, ganz toll und super ist. Und deswegen, ja, freut mich das. Es gibt noch ein paar Zusatzinformationen, die das noch ein bisschen detaillierter beschreiben, wie das genau abläuft. Nur folgende Stichpunkte, und zwar haben sie jetzt, so vor ungefähr 7 Tagen, ist schon ein bisschen länger her, aber vor ungefähr 7 Tagen haben sie 35% geschafft von den Punkten, die sie so alles, was sie so alles machen wollten. Weil das eigentliche Problem ist, dass es Ruby in der Form, wie wir es für Diaspora brauchen, ja, also dass die ganzen, der ganze Code für Ruby, ne, wo in der Programmiersprache, in der Diaspora geschrieben worden ist, dass da erstmal das alles eingerichtet werden muss. Das muss erstmal alles überhaupt auf Debian rübergebracht werden, portiert werden, damit man damit arbeiten kann und man schließlich dann auch Diaspora einfach und schnell installieren kann. Und das ist wahnsinnig viel Arbeit. Also ganz, ganz viele Pakete werden also für Ruby jetzt geschnürt und extra auf Diaspora, auf Debian gepackt, ausprobiert und wenn die dann nicht funktionieren, dann kannst du das Ganze nochmal von vorne machen, so ungefähr. Was mich gewundert hat, zumindest habe ich das so an den Namen erkennen wollen, sind vor allem viele indische Entwickler beteiligt. Finde ich irgendwie interessant, dass ausgerechnet so der Verbund da zusammengetan hat und gesagt hat, wir machen das jetzt. Könnte aber auch sein, dass wir einfach alle da irgendwie zusammenleben und also in irgendwie einem Hackerspace oder so sagen, das ist jetzt unsere Aufgabe, da können wir ordentlich drin arbeiten, weil wir auch Debian mögen oder weil wir uns besser absprechen können. Ansonsten werden noch Leute gesucht, auch Leute, die nicht aus Indien kommen, die das Ganze testen und vielleicht auch mitpacken, die sich ein bisschen mit Debian auskennen und dann eben ja Probleme ausräumen und neue Pakete fertig schnüren.
Ja, vielleicht kann Deus dann ja endlich mal ein Debian VM mit einem Diaspora-Pod aufsetzen, dass er seine Scripts testen kann lokal.
Ja, sowas zum Beispiel. Ja, dass man das
Weil.
schnell installiert hat, weil das ist deswegen auch Debian, weil es gibt zum Beispiel, obwohl, nee, erzähl du erstmal, dann komme ich gleich mit einem größeren Thema.
Ja, eben, weil Deus hat halt auch jetzt die Tage versucht, bei sich Debian zu installieren und dann Diaspora drauf und ist auch wieder ein bisschen dran verzweifelt, weil das irgendwie nicht so richtig geklappt hat. Und wenn man dann einfach über apt-get-install das installieren kann, dann wäre das richtig toll.
Ja, wenn er einfach so, ich möchte jetzt Diaspora installieren, steht, das wäre so klasse, ja. Es gibt ein anderes Softwareprojekt. Das ist jetzt kein neues Thema, sondern das ist nur mal so ein kleiner Ausschweifer. Es gibt ein anderes Projekt, das nennt sich Freedom Box. Das haben wir auch in der Linux Lounge öfters mal vorgestellt. Das ist so ein kleiner Kasten. Der wird, ich glaube, ich weiß nicht, ob vor oder nach dem Router geschaltet, das vergesse ich immer. Es wird auf jeden Fall, das ist ein kleiner Kasten, sieht so ein bisschen aus wie ein Router, ne, also womit ihr dann ins Internet geht. Und dort werden dann quasi alle Verbindungen, ich glaube dann eher vor dem Router, werden alle Verbindungen durchgezogen. Egal. Es werden alle Verbindungen überprüft, so ein bisschen wie eine Firewall. Aber man kann auch ganz andere Sachen anbieten. Also zum Beispiel könnte man darauf ein eigenes für die Familie oder für den Haushalt ein eigenes aufgesetztes Diaspora drauf anbieten. Das ist so ein bisschen wie ein Server, der aber sehr einfach zu installieren ist und der schon alles da hat und man einfach nur noch anklicken möchte, ich möchte jetzt Diaspora installieren. Dann wird das installiert, eingerichtet und dann kann die Familie das einfach benutzen. Ja. Und man hat sehr schnell Zugriff darauf, weil das Ding ja direkt im Haushalt ist und es keine direkte Internetverbindung jetzt unbedingt benötigt, um da Daten draufzustellen. Ja, solche Sachen. Und das wäre dass diese Software, die auf dieser Freedom Box drauf ist, die ist natürlich Debian-basiert. Und da wäre das natürlich toll, wenn das schon, wenn Diaspora da schon drin wäre und man dann einfach nur sagen könnte, ja, ich möchte jetzt mal Diaspora installieren. Fertig. Ja, und brauche nicht mehr viel machen. Wäre super.
Ja, das war ja quasi eigentlich auch das Ziel von Diaspora, dass halt jeder einen Pod zu Hause unterm Bett haben kann oder so. Genau. Dazu muss halt eben halt noch mehr an der Federation gearbeitet werden, weil das ist im Moment noch nicht so toll, wenn man auf dem Echo-Pod alleine ist. Auch ja. Jetzt mit dem neuen Update, ne?
Ja, da müssen einfach ein paar, weiß ich nicht, da muss man irgendwie mal so ein Register von Hashtags führen und dieses Register einfach mal föderieren. Also, dass das einfach mal an alle weitergegeben wird. So von wegen, das sind alle Hashtags, die wir haben, verlinkt mit den jeweiligen Updates oder so. Das muss irgendwie übertragen werden. Weil manche Hashtags, wenn sie nicht angefragt werden oder wenn sie nicht übertragen werden, werden halt nicht übertragen. Das ist ein großes Problem. Müsste man schauen, wie man das klärt.
Ja, allgemein, okay. Posts werden halt nicht übertragen, sondern nur an Pods, die halt irgendwie verknüpft sind. Und genau. Eigentlich wissen Pods schon, was für andere Pods es gibt. Sie müssen dann halt nur noch alle Posts auch an alle Pods verteilen oder so. Ja. Aber wie einfach das umzusetzen ist, weiß ich auch nicht, weil da müsste mehr im Code drin sein.
Genau, das sollen andere machen. Okay. Sorry, ich habe jetzt hier gerade meine Kopfhörer sind gerade rausgefallen. Moment. So, jetzt höre ich euch wieder.
Voll gut.
Das war auch nicht schlecht. Gut. Kommen wir ein bisschen zur Werbung. Werbung für Diaspora sind eigentlich ältere, also ist kein älterer Post, aber es sind zumindest ältere Grafiken. Weiß ich nicht, du hattest irgendwie was gesagt von einem Jahr oder so. Glaube ich. Und zwar sind das Grafiken, die man verteilen kann über andere Netzwerke zu bestimmten Themen.
Das war ein anderer. Ach so, ein anderes okay. Thema, wo ich das gesagt habe im Vorjahr. Die sind aktuell, also der Post ist von vor 3 Tagen.
Ja, genau, deswegen habe ich mich ein bisschen gewundert. Und das ist eigentlich ganz toll. Da hat einer, also dieser Ramil Rodaye ist einer der User, die regelmäßig, ich glaube einmal in der Woche, einen New Here Post bauen. Und dann eben immer neue Informationen anbietet, so was ist neu oder was könnt ihr machen hier auf Diaspora. Und er hat also auch dann mit dem Hashtag New hier, so dass die Leute das dann auf jeden Fall in ihrem Stream reinbekommen. Und jetzt hat er mal so 3 Bilder zusammengebaut, und zwar zum Thema Choice, Ownership und Simplicity. Also alles, was Diaspora so angeht, also solche Sachen wie Einfachheit, also gute Benutzbarkeit, Wahlmöglichkeit und den Besitz der Daten. Ja, und das ist echt schön, finde ich echt klasse. Kann man also gut verteilen über andere soziale Netzwerke, wenn man noch irgendwo anders ist, kann man auch super verlinken. Ne? Und die sehen halt gut aus und das ist einfach nur, ne, damit die Themen an andere Leute rangereicht werden, die Diaspora repräsentiert.
Ja.
Jetzt haben wir eine Diaspora-Spenden-Affäre. Join Diaspora ist ja der Hauptpod. War zumindest der Hauptpod. Also es sind immer noch am meisten User auf Join Diaspora, davon mal abgesehen, war aber der Join Diaspora-Pod vor allem der Pod der Core-Mitglieder, also von Core-Mitarbeiter damals, als es noch nicht der Community übergeben worden ist. Was hat man also gemacht? Ja, man betreibt ihn jetzt halt weiter, aber es ist ein Spenden-Button im Diaspora-Code drin, der sich vor allem auf die Core-Mitglieder bezieht.
Ja.
Und das ist halt ein großes Problem für Pods, die jetzt sagen, ja, wir, ne, also es geht ja eigentlich vor allem um Join Diaspora, also es steht dran, Spendenbutton zur Förderung der Entwicklung und von Diaspora. Und Leute, die das halt nicht kennen, dass das jetzt an die Community übergeben ist und so weiter, die wollen das natürlich gerne geändert haben. Also die würden dann einfach spenden und sagen, ah, dann wird ja die Entwicklung besser, ja, von wegen, sondern es wird eigentlich, diese Spenden werden dann nur benutzt, um das Pod-Hosting zu bezahlen. Und das ist natürlich, ne, das muss dann auch nicht sein. Also das ist ja dann irgendwie eine falsche Angabe. Das ist so, als würde ich sagen, ja, spendet mir einen Kaffee und ich hole mir eine Pizza. Ja, das ist auch nicht so toll.
Ja. Doch, also mir war das Problem ja gar nicht mehr so bewusst, dass halt da noch ein Spendenbutton drin ist, der eigentlich auf die Calm-Entwickler zeigt oder auf die Diaspora Foundation oder so, weil ich den bei mir schon lange ausgetauscht habe. Und ich glaube auch auf Geraspo ist der ausgetauscht.
Ja, das ist, ja, vielleicht hat da eben nicht jeder dran gedacht. Ne? Ich denke mal, die Leute, die einen besonders großen Pot haben und die den Code auch ordentlich kennen, die werden das auch schon ausgetauscht haben. Aber es ist halt blöd, wenn das standardmäßig mit in einem Code drin ist. Das geht halt nicht.
Ja, also früher war da mal ein Knopf halt drin, wo man eine PayPal-Spenden-ID eintragen konnte. Also ich als Pod-Admin konnte da meine PayPal-ID eintragen und dann konnte ich Spenden kriegen. Und dann plötzlich war dieser Knopf weg und ich so, hä? Wo ist denn jetzt der hin? Vor allem war das irgendwie krass so. Ich so, ja gut, dann mache ich das mal bei PayPal. Und dann irgendwie 2 Wochen später war das Ding weg. Und ich so, hä? Jetzt habe ich was extra gemacht. Jetzt habe ich das ausgebaut und habe das wieder rückgängig gemacht. Und irgendwann kam dann wieder der Button, der jetzt immer noch drin ist. Und dann habe ich das auch wieder rückgängig gemacht und meinen wieder reingebaut. Weil eben, wenn auf meinem Pod angezeigt wird, hier spenden, dann will ich schon, dass das irgendwie zu mir kommt. Das wird zwar irgendwie nie benutzt oder selten auf meinem kleinen Pod. Aber ja, eben, das ist genau das, was in diesem Beitrag quasi auch gesagt wird, dass das halt irgendwie falsch ist, dass man auf allen Pods Werbung macht, also halt Spenden, um Spenden bettelt und das dann an Joint Diaspora geht.
Ja, das geht halt nicht. Also wie gesagt, das soll noch ausgebaut werden und da gibt es halt derzeit noch eine Diskussion drüber, obwohl die meisten eigentlich natürlich dafür sprechen, dass das rauskommt, beziehungsweise geändert wird, sodass das jeder selber einstellen kann. So, wir haben also noch ein anderes Thema, und zwar das Thema Promotion. Und zwar war jetzt zumindest geplant bei der Version, bei dem Übergang zur Version 0.1, dass man eben mehr Ankündigungen an die Community richtet über den Diaspora Headquarters Account, ne, Diaspora HQ. Auf den hat aber derzeit nur Sean Zugriff, beziehungsweise hatte nur Sean Zugriff. Das hat sich jetzt ausgeweitet. Das soll durch eine Wahl entschieden worden sein, wohl schon von den Entwicklern, die mitmachen wollten. Und zwar Fla und Goob scheinen jetzt auch noch, also Flubergen, wer ihn kennt, ist auch einer der Entwickler, und Goob auch. Die haben jetzt noch zusätzlich Zugriff auf das Profil und haben jetzt auch das Profil geupdatet. Also es sind viele alte Sachen, die da vorher drin standen, sind raus. Das wird also auf jeden Fall weiter betreut und vielleicht auch stärker forciert, wenn es um irgendwelche Informationen gibt, welche nächsten Features es gibt. Das wird dann also demnächst vor allem über den Diaspora HQ Account wieder präsentiert und nicht mehr über die einzelnen Programmierer, was ich ganz toll finde.
Ja, und da war dann tatsächlich auch wieder ein Post für die neue Version auf Diaspora HQ. Ich dachte, ja. Den Account gibt's noch?
Ja, sicher. Sicher, aber ich verfolge den ja immer noch. Und die paar Male, die ich dann wirklich noch was gehört habe über Diaspora, das ist tatsächlich sehr, sehr selten geworden. Aber Sean kann halt nicht jedes Mal den Account wechseln und so weiter. Ich weiß, was für ein Aufwand ist, weil wir haben ja hier auch Zugriff auf den The Radio CC Account. Und da müsste man vielleicht sich mal irgendwann mal eine Möglichkeit überlegen, wie man das beides benutzen könnte. Vielleicht baut man das demnächst irgendwann dann mal, wenn die API da ist, in der App ein. Ja, dass man so ein bisschen wie bei TweetDeck mehrere Accounts gleichzeitig verarbeiten kann. Anderes Thema, Chat. Ja, alle freuen sich drauf, alle wollen den Chat haben, endlich. Soweit sie sich jetzt da drauf geeinigt haben, soll das über XMPP funktionieren. Ja, weil es eben schon viele Leute gibt, die einen Jabber-Account haben. Ich zum Beispiel, Benjamin zum Beispiel, eigentlich so gut wie jeder vom Radio hat einen Jabber-Account und auch viele Hörer haben einen Jabber-Account. Also
wobei jetzt wieder weniger, weil er Google das abschaltet.
Genau, aber da kommen wir ja dann gleich nochmal zu. Und es ist aber ein bisschen problematisch, weil zum Beispiel John Diaspora als größter Pod ist auf einer bestimmten Plattform niedergelassen. Und zwar nennt sich diese Plattform Heroku. Haben wir in den vergangenen Diasporen als irgendwann mal auch erwähnt. Ne? Also John Diaspora liegt auf Heroku. Ist ein Anbieter. Und dieser Anbieter lässt halt nicht so viele Sachen zu. Ja, es gibt da so eine kostenlose Möglichkeit oder was. Und die lassen halt nicht so viele Sachen zu. Und unter anderem eben auch kein XMPP. Also eben das Protokoll oder kein Jabber-Server, den man einrichten kann. Ist so ein bisschen vergleichbar, wer es kennt, mit Uberspace hier in Deutschland. Ja, da ist es auch schwieriger, den XMPP einzurichten und man muss mehr mit den Leuten da kommunizieren, dass sie da mal ein paar Einstellungen treffen, damit das läuft. Es gab also jetzt eine Umfrage innerhalb von Loom.io und da wurde halt gefragt, soll man darauf Rücksicht nehmen, dass jetzt Heroku da nicht so einfach Chat einbauen soll, sollen wir dann eine Lösung finden, damit das auch auf Heroku läuft oder nicht? Und ja, es gab halt sehr viele, die gesagt haben, für uns ist das vollkommen egal. Ja, Heroku, meine Güte, dann müssen sie halt den Hoster wechseln oder auf Johnny Hasbro ist sowieso nicht mehr so viel los, so ungefähr. Ja, theoretisch müssten dann die Leute halt wechseln. Was soll's? So ungefähr. Auf der anderen Seite gab es dann aber auch Leute, die gesagt haben, wir brauchen das auf jeden Fall. Weil wenn wir irgendwie auch noch andere Hosting, also andere Anbieter haben, wie Heroku, die das ebenfalls nicht so einfach unterstützen, dann brauchen wir eben Plan B, damit das überall einfach und schnell möglich ist, diesen Server hochzufahren und XMPP und Chat möglich zu machen. Ja, außerdem wollen wir das nicht so haben, wie es damals mit anderen Pods, mit der Diaspora Fork passiert ist, wo es sehr, sehr viele Feature-Unterschiede zwischen den einzelnen Pods gab. Ja, und deswegen hat sich das jetzt mehr oder weniger verlaufen. Man hat jetzt gesagt, die größere Anzahl ist dafür, dass man eben auf Heroku Rücksicht nimmt und dass man sagt, hier, wir bauen das mit ein. Und deswegen wird es höchstwahrscheinlich auch, also wenn ihr nicht dann noch irgendwie mitvotet, ihr könnt euch da ja auch anmelden und mitvoten, wird sich das auch erstmal nicht großartig ändern.
Ja, das Problem ist halt, glaube ich, dass du irgendwie, also bei Heroku kannst du irgendwie auch gratis das machen und dann hast du irgendwie sehr eingeschränkt und dann hast du irgendwie, glaube ich, nur ein Port oder so irgendwas. Und dann kannst du halt nicht Java, was halt eigentlich auf einem anderen Port noch läuft, laufen lassen oder so. Irgendwie habe ich das Problem verstanden.
Ja, genau so sieht's aus.
Da ist halt Java dann schwer auf Heroku, was ich aber halt schade finde, weil ich gern Java hätte. Weil XMPP eben schon so ein quasi Standard für Chat ist.
Genau, vor allem, man kann dann sehr, sehr, das Tolle wäre ja dann, dass man auch gleich, also wenn, überlegen wir jetzt mal, Facebook würde das einführen, dass sie jetzt eine Außenkommunikation mit Jabber fertig machen würden. Das heißt, jeder könnte einfach sagen, hier, ich bin auf Facebook, bla bla, und dann gibst du den Account und fertig. Der Vorteil bei Diaspora ist noch dazu, dass man selber, wenn man sich dann mit den jeweiligen Leuten vernetzt per Jabber, dass man dann auf jeden Fall auf der sicheren Seite ist, weil man ganz genau weiß, die Daten werden kaum also da wird nichts großartig mitgesnifft, so wie bei Facebook, wo alles ausgewertet wird, so mit welchen Leuten kommuniziert er denn da und überhaupt und so fort. Ja, also wir schauen mal, wie das dann in Zukunft laufen wird. So, Sean hat, also damit wir jetzt auch mal hier mit dem Teil hier fertig werden, so langsam. Ja. Sean hat noch einen Wiki-Eintrag veröffentlicht mit Problemen, die Diaspora und dezentrale soziale Netzwerke angehen. Hat zum Beispiel gesagt, oder überhaupt alternative Netzwerke, so zum Beispiel das Problem, was die Features angeht. Nicht, dass wir nicht noch genug Features haben, das ist klar ein Punkt, aber dass man auch sieht, dass Google Plus zum Beispiel ganz, ganz viele Features hat, beziehungsweise genau die gleichen Features, die Facebook schon anbietet, plus Hangouts und was weiß ich nicht alles. Bekommt aber trotzdem kaum Nutzer. Ja, das heißt, ne, weil im Sinne, dann gibt's eben noch das Argument, alle meine Freunde sind auf Facebook, warum soll ich auf Google Plus wechseln? Es gibt da keine großartigen Vorteile. Ja, und natürlich dann die Anfrage von wegen, ich brauche aber Feature X in Diaspora und das muss alles drin sein und so weiter. Und eben noch so Sachen, die Diaspora spezifisch angehen, wie, dass man den Single Post View jetzt endlich mal auflöst, verbessert, wie auch immer, umstellt. Ja, also solche Punkte werden dann aufgelistet und finde ich eine schöne Sammlung. Ist wirklich sehr, sehr dicht gehalten und wenn ihr dann noch irgendwelche Ideen habt, einfach hinzufügen. Könnt euch da einfach anmelden. Auch wenn ihr Firefox benutzt, könnt ihr das über Persona machen. Das ist ganz super.
Ja, ist ja ein Wiki. Da weiß ich direkt mal anmelden.
Genau. Dann wieder der Sean, ja, und hat diesmal eine Liste gebaut, mit welche Features denn als nächstes in Diaspora landen sollen und hat dann eine Liste aufgemacht mit Fotoalben, Gruppen, dass man sich mehrfach anmelden kann auf Diaspora und also beziehungsweise mehrere Diaspora-Profile gleichzeitig bearbeiten kann und managen kann, dass man Fotos ordentlich taggen kann, tagging Users in Fotos. Achso, ja, dass man Users in Fotos angeben kann, also wer in welchem Foto drin ist, dass man den Import und Export von Daten vorantreibt, ne, dass ich dann eben Port wechseln kann, dass es mehr Services gibt wie Identica, was ja jetzt Post.io heißt, wozu ich dann posten kann, oder Tumblr oder was weiß ich nicht, dass das alles noch ergänzt wird. Tumblr gibt's ja schon. Dass es eine bessere Ansicht von Posts gibt, ne, im Single-Post-View, dass also Tag for Filtering Post, genau, dass man nach der Location suchen kann. Das heißt, wenn jetzt einer sagt, ich bin jetzt gerade in Stuttgart, dass man danach dann eben die Posts filtern kann. Das wäre noch nicht schlecht. Dass die Kommentare gethreadet sind, das heißt, so ein bisschen wie in einem Forum, hier habe ich einen Thread und dann wird dann dementsprechend die Antwort darunter gesetzt. Ja, ich antworte jetzt auf folgenden Kommentar und dass es ordentlich angezeigt wird, dass man Comments liken kann, dass man mehr Informationen herausfinden kann und ordentlich anzeigen kann. Und ja, dann, genau, ich glaube, dass sich die Kommentare dass die Kommentare aus den Reshares zusammengenommen werden. Ja, also das, was viele schon irgendwie komisch fanden, ne, wenn dann irgendwas gereshared worden ist, dann fehlte immer, musste man immer drunter schreiben, bitte beim Originalpost kommentieren, weil sonst ist blöd. Ne? Und ja, dass man dann eben auch wirklich alle Kommunikation mitbekommt. Ja, also solche Sachen. Das sind alles Features, die Sean mal aufgelistet hat, und wer da jetzt ein Feature hat, wo er sagt, das muss auf jeden Fall als nächstes kommen, konzentriert euch darauf, macht das fertig, ich will haben. Dann, also eins, wählt erstmal eins aus, die Jungs haben erstmal genug zu tun, dann solltet ihr da einfach euch hinstellen, einen Kommentar schreiben und fertig machen.
Ja. So. Fand ich lustig, weil eigentlich gibt es da immer noch genug zu fixen, bevor wir zu neuen Features kommen, aber...
Naja, aber wahrscheinlich haben sich jetzt die Entwickler gesagt, wir sind jetzt bei Version 0.1, da muss jetzt danach noch wieder so eine Bombe kommen, damit das sich auch lohnt, da an 0.2 draus zu machen, glaube ich.
Ja, ich hoffe, dass bei 0.2 dann endlich der Single-Post-View raus ist.
Mal gucken. Ich weiß ja nicht, wie weit die damit sind. Ich glaube, die sind immer noch am Diskutieren. Es gibt ja schon mehrere Ideen.
Irgendwann vor ein paar Wochen hieß es doch mal, ach, es dauert nur noch 2 Wochen und dann ist das fertig.
Ja, jetzt sind die 2 Wochen weg. Ja. Und jetzt das letzte Thema der Rubrik, und zwar öffentliche Posts, die vergehen. Das war ein Wunsch und ein Vorschlag auch wieder in der Lumio-Gruppe. Und zwar hat man gefragt, also es gibt ja das Problem, ich bin entweder mit meinem Realnamen unterwegs und habe meine realen Freunde mit im Netzwerk, oder ich bin in einem Pseudonym mit einem Pseudonym unterwegs und versuche irgendwelche fremden Leute kennenzulernen und davon irgendwelche Punkte abzugreifen. Und das ist halt blöd, weil ne, öffentliche Posts will man ja trotzdem dann posten und dann anderen Leuten zur Verfügung stellen, aber man will halt eben nicht wirklich alles von sich preisgeben. Ja, mhm. Wie macht man das am besten? Das Schöne wäre vielleicht, wenn es öffentliche Posts gibt, wo man ein Verfallsdatum einstellen kann. Also sowas wie da, wo sich viele Netizens oder die Netzgemeinde früher sehr darüber aufgeregt hat, der digitale Radiergummi. Und zwar, dass sich dann Posts einfach automatisch löschen.
Ja, aber dann müsste Löschen erstmal funktionieren.
So sieht's aus, beziehungsweise, ne, man hat dann immer noch das Problem mit dem Google Cache, aber im Großen und Ganzen sollte es da vielleicht einige Posts geben, die dann in Zukunft auch nicht mehr da sind und einfach automatisch gelöscht werden, die man auch dann eben angeben kann, ne. Nun gut. Also, das wäre es zu diesem Thema und zu dieser Kategorie und wir können gerne zur nächsten fortfahren.
Blick aus dem Fenster.
Ja, und da sind wir schon wieder mit der nächsten Kategorie.
Nach einer Stunde erste Rubrik. Ja, wir gucken mal, dass wir hier doch ein bisschen schneller durchkommen. Das ist doch sehr...
Wir haben viel zu viele Themen.
Ja, ist aber nicht schlimm. Ja, die Leute warten 2 Wochen drauf, dann sollen sie jetzt auch sehen, dass wir dann die ganzen Themen reinkriegen.
Wenn wir weiterhin so viele Themen haben, können wir wieder wöchentlich machen.
Theoretisch, ja, ich weiß nicht, obwohl manchmal an der 8, na, müsste man gucken. Ja, ich meine, ich glaube, wenn Dash wieder da ist, dann lohnt sich das. Dann kann man so immer im Wechsel machen, das wäre auch nicht schlecht.
Ja.
So, also, Blick aus dem Fenster. Schalte deinen Adblocker aus. Ist eine Forderung im Sinne von Golem und Spiegel und wie sie nicht alle heißen. Viele Verlage haben gefordert, schalte deinen Adblocker aus. Ich weiß nicht, vielleicht kennen ja einige Adblocker noch nicht. Ich benutze einen ganz spezifischen, der nicht nur Ads blockt, sondern alles. Alles. Jede Kommunikation, die mit irgendwelchen Third-Party-Leuten passieren, ja, also das, was Firefox in Zukunft sowieso alles automatisch ausstellen wird. Aber jede Kommunikation, die mit Twitter oder mit Google Plus oder mit von mir aus auch mit irgendwelchen Werbefirmen, mit Flatter, irgendwelche Plugins, die von außen eingenommen werden, die werden komplett ausgeblendet. Da findet keine Kommunikation statt, außer ich habe gesagt, ich möchte. So, alles super. Ja, das Problem ist nämlich, dass solche Ads gerne auch mal den User verfolgen. Ne? Vor allem Google Ads, ganz klar, die sagen sich, ja, jetzt haben wir hier, die sind auf der und der Seite. Facebook-Buttons genauso, der ist auf der und der Seite, das speichern wir mal mit und so weiter und legen dann ein Profil an, um ihnen ordentlich Werbung anzuzeigen. Ganz toll. Ja, und deswegen gibt es da jetzt einen großen Streit, weil die User natürlich sagen, ja, ihr könnt uns alle mal, ja, wir wollen einfach nur eure kostenlosen Beiträge haben, wo jetzt aber dann die solche Anbieter wie Golem oder sowas sagen oder Spiegel Online sagen, ja, bitte macht euren Adblocker aus, weil sonst können wir hier nicht überleben, sonst kriegen wir kein Geld dafür und dann wird das nichts hier, dann können wir unseren Dienst nicht mehr anbieten.
Ja, ich fand's ja toll, wie die ganze Aktion ganz viel Werbung für Adblocker ausgelöst hat. Ja, und jetzt ganz dann, viel, die ja, hatten danach ganz viel genau. Downloads und ganz viel Spenden gekriegt.
Das und ist der sogenannte Streisand-Effekt.
Ja, ich finde das toll. Weiter ja. So.
Ja, finde ich super. Ja.
Und ihr könnt ja mal alle euren Adblocker für euren Pod ausschalten. Dann.
Wieso?
Einfach so.
Du hast keine Werbung geschaltet auf Nordpol, oder?
Ja, eben. Dann können sie es ja auch ausmachen.
Ja, das stimmt.
Ich glaube, ich muss da demnächst mal einen Post schreiben, dass alle ihren Adblocker ausmachen sollen auf Nordpol.
Weil genauso aus. Genau, irgendeiner meinte das auch, glaube ich, letztens. Wir haben das auch mal in der Linux-Lounge besprochen mit den Adblockern und dann haben wir uns darüber kaputt gelacht. Und dann meinte irgendjemand entweder im Chat oder auf Diaspora später, ich würde ja auch gerne den Adblocker ausmachen, also ich könnte ja auch den Adblocker bei The Radio CC ausmachen, oder würde ich sogar, ne? Also so ein bisschen solidarisch, so von wegen, ja, dann könnte ich euch ja irgendwie unterstützen, wenn ich mir die Werbung da antue, so ungefähr. Aber das Witzige ist, wir haben gar keine Werbung, in keinster Form, weder auf dem Stream, noch auf unserer Website, noch im Chat, noch sonst, also außer jetzt Eigenwerbung, ne? Aber ja. Sonst...
Ich liebe ja Webseiten mit Werbung, weil ich habe ja Catblock. Das ersetzt bei mir alle Werbung mit Katzenbildern. Und Webseiten ohne Werbung, die haben dann keine Katzenbilder drauf. Das ist total traurig.
Das ist genial.
Also bitte baut überall Werbung ein, dass ich mit meinem Catblock da Katzenbilder reinpasten kann.
Das ist ja genial. Das ist cool. Das ist sehr cool. Klasse. Ja, super. Hab ich auch noch nie von gehört. Ja, das packen wir dann, glaube ich, nachher mal in die Shownotes, ne? So, dann haben wir noch was weiteres und zwar zu Skype. Ich glaube, da weißt du mehr drüber als ich. Also, dass Skype irgendwie mitliest.
Ja, es gab ja da vor ein paar Tagen oder so diese News auf Heise und so weiter, dass halt Skype anscheinend Links mitliest. Also wenn man da einen Link im Chat schreibt, dass Skype die dann Besuch beziehungsweise Microsoft und da eine Anfrage macht und vor allem bei HTTPS-Links. Und kaum war das dann in großen News, sind sie aufgeflogen, haben sie es dann ausgeschaltet, weil danach kam dann die News, dass es jetzt irgendwie nicht mehr ist. Also dass sie es nicht mehr reproduzieren können, dass Skype das macht. Also sie haben das ganz, ganz, ganz schnell deaktiviert.
Wow, nicht schlecht. Ja dann, mal gucken. Ja, sie wollten eigentlich die Publicity aufhalten, aber die schlechte Publicity kann man so nicht aufhalten, indem man einfach das Feature, was vorher die ganze Zeit beworben wird, auf den Newsseiten dann auch wieder rausfliegt. Das ist ein bisschen blöd. Aber nun gut. Anderes Thema, Facebook. Juhu, endlich wieder. Aber es kommt aufs selbe raus. Wir hatten ja gerade Adblocker, jetzt geht es um Datenhändler. Facebook kooperiert mit Datenhändlern. Und zwar hat Thilo Weichert folgendes, also unser Datenschützer aus Schleswig-Holstein, glaube ich. Ja, Schleswig-Holstein oder Mecklenburg-Vorpommern, irgendwo im Norden auf jeden Fall. Thilo Weichert meinte, die eindeutige Zuordnung der Nutzer durch Zusammenführung von analogen und digitalen Daten, um letztlich den Wert seiner Aktien zu steigern. Das ist das Ziel von Facebook und das haben die jetzt auch gemacht. Sie haben sich also mit so Leuten wie PayPal und so weiter zusammengetan und die da und Kreditkartenfirmen, glaube ich, auch. Und das heißt, wenn ihr irgendwo einkaufen geht, wird Facebook wissen, was ihr eingekauft habt. Wenn sie wissen, wer eure, ne, welche ID ihr habt, wo ihr wohnt, welche, ne, welche IP ihr habt, all solche Sachen. Ja, und das heißt, keiner kann mehr sagen, ja, ich nutze Facebook einfach nicht, beziehungsweise ich nutze Facebook nicht mehr so intensiv. Das funktioniert einfach nicht, Freunde. Weil jetzt eben halt Daten ohne Ende zusammengeführt werden.
Ich frage mich, ob Facebook auch Daten über mich sammelt, weil ich bin ja da gar nicht. Das heißt, die haben eigentlich gar keinen Datensatz, wo sie das anhängen können.
Wahrscheinlich, aber ich
meine, vermutlich gibt es auch für mich schon einen Datensatz da.
Ich glaube, ja, ich denke, bei mir gibt es den wahrscheinlich auch, weil ich meine, ich hatte mal einen Account da, aber ich bin relativ früh ausgestiegen. Es könnte sein, dass das noch in den AGBs drin steht, dass ich da unter bestimmt, weil ich eben bestimmte AGBs nicht akzeptiert habe, dass für mich dann nicht dieselben Gegebenheiten da sind wie für andere, die jetzt gerade erst aussteigen.
Ja, ich könnte ja mal meine Daten bei Facebook anfordern, aber ich glaube, dann müsste ich mich bei Facebook erst registrieren, um dann meine Daten anfordern zu können.
Ja, vor allem, ne, das sind ja auch nur die Daten, wo sie jetzt sagen, dass du die produziert hättest wahrscheinlich oder die sie über dich sammeln. Das heißt, wenn du die Maus bewegst oder sowas, aber nicht jetzt deine Kreditkartensachen. Ich glaube nicht, dass sie das anzapfen. Ja, sie benutzen es zwar zum Verknüpfen, aber das ist ja nichts, was du produziert hast.
Ja, schon, aber vielleicht würden andere Leute Fotos von mir hochladen und so. Dann bin ich bestimmt da. Nee, Nacktfotos nicht. Da wüsste ich nicht, dass Leute Nacktfotos von mir haben.
Wer weiß. Thorsten, ja, vielleicht nein.
Aber ich weiß ja nicht. Ich bin da vielleicht doch irgendwie auf Fotos drauf und dann machen sie Gesichtserkennung und dann ganz viel böses Zeugs mit mir an meinen Daten und ich kann nichts dagegen tun.
Genau, sie packen dich auf nackte Frauenkörper drauf. Das kann natürlich sein. Mit den Fotos. Ja, also das ist das Problem. Das ist die Verknüpfung zwischen Offline- und Online-Welt, wenn man so möchte. Und das ist ein großes Problem.
Also was halt bei mir zum Beispiel mal der Fall war, dass Leute meine Trash-E-Mail-Adresse bei Facebook eingetragen haben und mich versuchten auf Facebook einzuladen. Und da habe ich alle paar Monate mal ein Mail von Facebook gekriegt. Hier, die und die Leute würden sich furchtbar freuen, wenn du auf Facebook wärst. Und ich sage, nein, Facebook, ich will nicht.
Ich glaube, das größte Problem ist auch nicht man selbst. Ich meine, wenn man verantwortlich mit seinen Daten umgeht, ist es nicht das Problem. Aber wenn man Kollegen hat, die es nicht tun, dann weiß man ganz genau, was abgeht. Nämlich das größte Chaos, weil man dauernd mit irgendwelchen Sachen bombardiert wird. Deswegen so oft wie möglich die E-Mail-Adresse einfach wechseln. Oder die Freunde. Das ist die große Auswahl.
Ja.
Nächstes Thema, weil wir müssen ja schnell durchkommen. Yahoo kauft Tumblr für 1,1 Milliarde Euro, Dollar, was auch immer, irgendeine Währung, auf den Betrag wirkt sich das sowieso nicht so großartig aus, weil es ist massig viel Geld. Und es gibt einen schönen Beitrag von den Massenbelichtungswaffen, wohlgemerkt, betont. Von Stefan, den kennt ihr von Botany Bay, der macht nebenbei auch noch Aktfotos und andere Fotos und so weiter. Also gar nicht mal schlecht, also das ist wirklich großes Kino, was er da abliefert oder großes Bild. Und er hat dann einen Beitrag gepostet, weil er viele Sachen auf Flickr gesetzt hatte, seine Fotos früher, bevor Yahoo Flickr gekauft hatte. Problem? Genau. Problem war, dass er mit seinen Aktfotos dann bei Flickr vorher nicht angeeckt ist, dann aber als Yahoo gesagt hat, ey, Moment mal, der ist ja nackt, oh Gott, haben die dann gesagt, ja, das muss weg und haben dann die AGBs geändert und somit durfte er dann seine Fotos dann nicht nur nicht runternehmen, sondern die wurden einfach gelöscht und fertig. Und sein Konto wurde geschlossen wegen Verletzung der AGBs, obwohl das vorher alles vollkommen in Ordnung war. Jetzt könnte mit Tumblr dasselbe passieren. Auf Tumblr ist es tatsächlich so, dass doch ziemlich, also da ist einiges an reichlich pornografisches Material. Also
ja.
Genug, sagen wir mal so. das, was früher auf WordPress und Blogger, vor allem auf Blogger, glaube ich, früher war, das ist ähnlich auf Tumblr jetzt. Ja, also 4chan heißt schon lange nicht mehr 4chan oder Krautchan, sondern es heißt heute Tumblr. Ja, und ja, das heißt, Yahoo wird da wahrscheinlich eine ähnliche Säuberungsaktion durchführen.
Wie lange dauert es denn noch, bis Yahoo 4chan kauft?
Oh Gott. Ich glaube, das wird einfach nicht getan, weil 4chan keine Firma ist. Ja, da haben sie nochmal Glück gehabt. Ich glaube, das ist auch das große Glück an Stiftungen und Foundations, was ja dasselbe ist. Nur rechtlich ein bisschen anders. Das wäre ja ein Riesenproblem, wenn die Mozilla Foundation auch gekauft werden würde.
Oh mein Gott.
Stellt euch mal vor, Mozilla wäre eine Firma und die Firma würde sich irgendwie einigen, tatsächlich, weil sie meint, oder die Gründer der Firma würden sich irgendwie einigen, ja, wir könnten ja jetzt hier mit irgendwelchen ordentlich Geld machen und damit eine neue Foundation gründen, aber was für Rechte dann öffentlich werden würden, wie den Firefox-Brand könnte man missbrauchen und könnte man sogar einstampfen oder die Funktion von Firefox einfach übernehmen für einen Internet Explorer, wenn Microsoft ihn übernimmt, oder Google könnte seinen größten Konkurrenten platt machen. Der größte Konkurrent ist nicht nur Apple und nicht nur Microsoft, es ist da halt auch Mozilla, weil ne, der Browser hat eine wahnsinnige Verbreitung und ich kann es verstehen. Nächstes Thema, Twitter. Wir nehmen heute ja alle durch. Facebook, Tumblr und nun Twitter. Und zwar, wie heißt er denn nochmal? Elias Schwertfeger, den ihr sicherlich von Diaspora kennt. Mit seiner starken Meinung, aber eben auch gar nicht mal so unpassend an manchen Stellen. Und zwar mit der Überschrift Social Web nach Gutsherrenart, Twitter. Er hatte einen Twitter-Account und, also ich kann es mal hier kurz zitieren. Es ist jetzt eine Woche her, dass mein Twitter-Account einfach von Twitter gesperrt wurde, ohne Angabe von Gründen, Zitat Ende. Er hat eine Anfrage gestellt, die blieb ohne ordentliche Rückantwort da. Ne? Und er meinte dann nochmal, Zitat, Twitter ist kaputt, oder genauer, wenn das Social so mechanisch und technokratisch ist, mag ich den Frust des Antisocials gar nicht kennenlernen. Im Sinne von, er hat ja kaum Rückantworten bekommen, sondern es kam einfach nur so Klatsch, ja, du hast die AGBs nicht richtig und überhaupt, also die AGBs hast du nicht eingehalten, ohne wirklich irgendwie das zu beweisen. Ja, das wurde einfach ihm vorgeklatscht, Account geschlossen, fertig, Schluss, aus. Und auch jedes Mal, wenn er eine Rückantwort gefordert hatte, war da nichts. Da kam nichts. Da kam nur so ein Danke. Und dann interessierte sie das, ihn das, also die Leute von Twitter einfach nicht. Schlimmes Problem. Das haben wir ja bei Diaspora nicht so. Wir haben ja Pod-Leute, mit denen haben wir vielleicht sogar persönlich irgendwie zu tun, ja. Manchmal, ja. Und das heißt, wir kennen die Leute oder auch nicht, wissen auf jeden Fall, das sind so Leute wie du und ich, nur mit besserem technischen und ausgeweitetem technischen Verständnis. Und mit denen kann man reden. Ja, die sind vielleicht auch, ne, die wollen sich natürlich nicht selber in Gefahr bringen, aber die haben auch gar keine Zeit, da sich so einen riesen Apparat zu halten, der dauernd nur, ja, danke für deine Anfrage und so weiter zurücksendet. Das geht halt nicht. Ja, da ist ein bisschen mehr Persönlichkeit. Und ich glaube, das ist auch so ein großer Vorteil an dezentralen Strukturen.
Also ich beantworte jede Anfrage an mich persönlich. Das ist schon so.
Wie viele hast du in der Woche?
Keine Ahnung, so einmal im Monat oder so.
Ja, genau, das meinte ich. Ui, da hast du aber viel zu tun.
Ja, schon. Also ich gebe mir da auch immer sehr viel Mühe bei.
So, du hattest vorhin bei der ersten Rubrik noch angesprochen, dass die Dezentralisierung von Jabber und Google jetzt so langsam, also Google Talk so langsam eingestampft wird und dass es jetzt Probleme mit der Jabber-Integration gibt, mit der Jabber-Kompabilität. Und zwar ist es ja so, jemand, der ein Google-Konto hat, der hat nicht nur einen YouTube-Account, einen Google-Plus-Account oder sonst irgendwas. Der hat auch einen Google-Talk-Account. Und mit einem Google-Talk-Account konnte man früher zumindest auch mit Jabber kommunizieren, weil Google-Talk nichts anderes war als Jabber. Also ja. Größtenteils. Das war ganz toll. Man hat den Leuten gesagt, hier, ich habe nur Jabber, du hast Google, super. Gib mir deine Google-ID, dann add ich dich und dann hast du Jabber. Fertig. Ja. Ganz super toll. Ne, Leute, die sich damit nicht auskannten. Gut. Jetzt haben wir das Problem, Google hat gesagt, ja, Google Talk brauchen wir nicht mehr. Außerdem finden wir den Namen scheiße, wir hauen den raus. Wir nennen das jetzt Google Hangout und zwar jede Kommunikation, nicht nur Videoübertragung. Jede Kommunikation nennen wir jetzt Google Hangout und so heißt jetzt auch die App, die ihr für Android runterladen könnt, Google Hangout und nicht mehr Google Talk. Das wird auch abgedatet, wenn ihr das tut.
Was ich ganz witzig finde, ist, dass die immer noch bei T1 sortiert ist. Also wenn man die Menü alphabetisch sortiert, dann ist die irgendwie bei T bei mir.
Ach so.
Also die hieß vorher Google Talk, also halt Talk, und die heißt jetzt Hangout, aber irgendwie ist die Menü immer noch bei T1 sortiert bei mir.
Oh, okay. Ja,
das heißt, wo ist denn jetzt diese coole neue Hangout-App? Ha, Google Hangout G? Scroll. Ah, hier bei T.
Für Google Hangout.
Ja.
So, also, es funktioniert also nicht mehr mit XMPP. Ihr könnt also nicht mehr mit Leuten, die früher einen Google Plus Account benutzt haben, Google Account hatten, könnt ihr heutzutage nicht mehr kommunizieren. Daraufhin hat Fadran einen Beitrag geschrieben und hat gesagt, ja, jetzt haben wir ein Problem. Weil er ist nämlich unter anderem auch auf dem Server von dem Chaos Computer Club, ne, jabber.ccc.de. Problem ist, der hat wahnsinnig viel Traffic, ist wahnsinnig langsam geworden, hat wahnsinnige Probleme am Netz zu bleiben, weil immer mal wieder irgendwas passiert. Ja, ich habe das ja die letzten paar Jahre mitbekommen.
Anscheinend haben sie gewinn DDoS gehabt oder so.
All solche Sachen. Sie hatten mehrere Probleme. Ganz, ganz großes Zeug. Und seitdem bin ich bei Benny. Und es läuft gut. Ich hatte bisher noch keine Probleme. Also ein kleines. Aber das liegt wahrscheinlich am Client. So,
ja, weiß ich nicht. Mir ist nichts bekannt. Nee, bis jetzt hatte ich auch noch keine DDoS.
Dieses Problem hat ich. Nee, weil du ja ähnlich wie der Pod relativ dünn besiedelt bist. Das heißt, das hat einen großen Vorteil. Ne, also wer dann seinen Jabber-Account benutzen möchte, kann das gerne tun und kann dann eben auch mal Benny einfach anfragen und sagen, hier, ich hätte gerne die und die Adresse.
Ne, es man Coding. Kann sich registrieren.
Oder so, ja, das geht natürlich auch. Ja, codingforcoffee.org.de.ch und noch irgendeine Domain?
Nee, das wäre es eigentlich. Nerdcore habe ich noch freigehalten, falls eben mal XMPP in Diaspora kommt.
Sehr gut, ja. Okay, wie gesagt, im Moment hat jabber.ccc.de ein großes Problem mit Traffic. Das heißt, das Ding ist wahnsinnig langsam und ihr solltet auf jeden Fall wechseln. Wechselt, glaube ich, auch demnächst. Ich weiß es nicht.
Faldran wollte sich nur einen zweiten Account aufziehen mit denselben Kontakten, dass er halt ein Backup hat, wenn jabber.ccc rumspinnt.
Ja, ich habe das ja
auch ganz gut ist. Also
ich Backup das ja
bringt immer mal was.
Ich mache das ja genau andersrum. Ich habe jetzt gesagt, ich ziehe die jetzt erstmal alle um auf Coding for Coffee und lass die Jabber-Leute da mal, weil ich finde der Benutzername ist auch relativ unabhängig und so und dann ist das alles in Ordnung. Ich finde die ID, wie werde ich dann weiterhin vortragen und werde die auch weitergeben. Ich werde da keinen zweiten Account im Sinne von, so Backup oder so. Also irgendwann werde ich den Jabber-CCC-Account einfach einstampfen und gut ist.
Okay. Ja, was ich bei der ganzen Google-Talk- und Hangout-Geschichte noch lustig finde, ich habe ja Google Talk in meinem Pidgin drin als XMPP-Konto und das funktioniert immer noch. Das heißt, ich kann da mit XMPP noch Nachrichten schicken und Nachrichten empfangen. Ich kann auch mit meinem anderen Jabber-Konto noch an Google Talk Nachrichten senden und die kommen dann auch in meinem Pidgin an. Was halt nicht mehr funktioniert, ist die Verknüpfung mit Google. Das heißt, die neuen Apps, also sowohl das Webfrontend als auch das Handy, als auch die Browser-Erweiterung, all das funktioniert nicht mehr mit XMPP. Das heißt, wenn ich mit meinem Jabber-Account von meinem Server zu Google eine Nachricht schicke, kommt die zwar da noch an, aber nur noch in XMPP-Clients und nicht mehr in den Google-Clients.
Ah, okay, also eine
früher kam die, früher kam die halt dann auf allen Geräten gleichzeitig an.
Oh Mann. Ja, das hat sich ja dann jetzt erledigt.
Ja, das heißt, irgendwie haben sie noch XMPP-Server irgendwo laufen, aber vermutlich schalten sie die dann irgendwie ab und dann geht das plötzlich nicht mehr.
Wahrscheinlich. Deswegen, das ist jetzt nur die Vorhut wahrscheinlich.
Ja.
Okay, Leute, weiter geht's. Nächste Rubrik. Auf.
Nächste Rubrik, ja.
Neues aus der Community.
Ja, und auch aus der Community haben wir ein paar neue Themen.
Genau. Geolocator, ich glaube, einen Moment, und zwar war das, genau, Florian Staudacher hatte einen Tipp abgegeben, und zwar gibt es den, so gibt es ein Firefox-Add-on, das nennt sich Geolocator. Es gibt sowas Ähnliches auch für Chrome und alle anderen Browser. Das heißt, wenn ihr mal eben nicht mit einem GPS-Gerät unterwegs seid, wie man das eben so an einem normalen Desktop-Rechner eben meistens nicht ist, dann könnt ihr die Position trotzdem angeben für Diaspora, und da gibt es eben ein Plugin für ein Add-on, was ihr euch installiert und sagt, hey, ich bin vielleicht gerade da und da, oder besucht doch mal die und die, weil das ist da und da ganz toll oder sowas. Ne, ich war letztens in dem und dem Restaurant. Das könnt ihr dann alles per ganz normaler Map klarstellen und installieren. Finde ich eine tolle Sache.
Ja, oder man kann einfach Freitext eingeben.
Das geht natürlich auch, ja, unter der Dusche. Was ich irgendwie Quatsch finde, das ist Freitext. Naja, egal.
Ich finde es ein tolles Spielzeug.
Ja, aber es ist halt blöd. Aber gut, man hat wenigstens vollkommenen Zugriff über die Daten, die dann veröffentlicht werden. Das ist schon, hat auch wieder einen Vorteil, was Datenschutz angeht. So, dann hatte sich Ravenbird geäußert für eine neue Idee für Diaspora. Und zwar folgendes Zitat. Und zwar wäre es schön, wenn man bestimmte Tags oder Kontakte priorisieren könnte und diese dann im Stream farbig hervorgehoben werden würden. Ne, also zum Beispiel wie so einen farbigen Streifen an der Seite des Beitrags oder andere Hintergrundfarbe.
Gab es ja mal so ähnlich. Also es gab mal Farben im Stream. Da war dann irgendwie, ich weiß jetzt die Farben nicht mehr auswendig, irgendwie blau war alle die, die in deinen Aspekten waren, gelb waren irgendwie, wenn du erwähnt wurdest, rot genau. War irgendwie, wenn ein Tag da war und so weiter.
Ja, finde ich irgendwie auch ein bisschen schade, dass das sich irgendwie erledigt hatte, so ein bisschen. Aber es geht ja jetzt um die Priorisierung, glaube ich.
Ja, was es dazu quasi brauchen würde, ist einfach, dass man einem bestimmten Aspekt eine Farbe zuordnen kann oder so. Dann kannst du alle Leute, das ist ja das, was er will, dass er einerseits bestimmte Leute farbig hervorheben will und andererseits halt auch nur die Beiträge lesen will. Und dass nur die Beiträge lesen geht mit einem Aspekt schon und nur das farbig müsste man quasi in einem Aspekt nur noch eine Farbe zuordnen können.
Genau. Also das wäre auch kein großes Problem. Keine große Hürde. So, Fallgran hatte sich geäußert mit dem super Titel Jetzt ohne Quatsch? Fragezeichen. Also, ich kann das ja mal kurz, weil es ist nicht so leicht zu fassen, jetzt so zu wiederholen, deswegen lesen wir das einfach mal ganz kurz vor. Fallgran, folgendes Zitat. Schon lustig, gerade erzählte ich auf app.net jemandem von Diaspora, dass Diaspora für mich bisher am besten funktioniert. Mehr Kommentare und Konversation, Reaktion. Seine Reaktion? Jetzt ohne Quatsch? Vielleicht ist die Außenwirkung eher so, dass für alle, früher hätte man coolen Leute gesagt, heute vielleicht Netizens oder Hipster oder was auch immer, die sonst so in der Social-Media-Landschaft unterwegs sind, Diaspora eher so vor einigen Jahren mal da war, weil es eben in den Medien war und es seitdem tot ist. Aber der Unterschied ist ja eher, dass man hier ein wenig mehr Herzblut und Zeit reinstecken muss, um sich seine Aspekte mit tollen Leuten zu befüllen. Wenn man das gut macht, bekommt man auch einen Stream, der einem jeden Tag wieder Spaß macht. Mit dem Spotlight haben wir ein Feature, das schon mal hilft und mittlerweile ist es auch leichter. Aber vielleicht ist das wie mit Linux, das damals in der frühen Hype-Zeit die große Öffentlichkeit vergrätzt wurde, weil es ja gar nicht richtig funktioniert, in Anführungszeichen. Egal, wollte ich nur mal anmerken, dass ich mir hier ein wenig amüsiere, wenn Leute erstaunt sind, dass die Diaspora für mich das wichtigste soziale Netzwerk ist. Vinny, wie steht's mit dir?
Ja, also bei mir ist Diaspora auch das wichtigste soziale Netzwerk.
Bei mir auch, komischerweise. Also mal neben Jabber, aber das ist ja kein soziales Netzwerk.
Das ist ein Chat, das ist das, was bei Diaspora noch fehlt.
Ja, genau, das, was noch kommt, ja, die Zukunft. Ja, finde ich schön, dass es mal ein bisschen aufgegriffen wird und dass es auch der Fall ist. Ja, was ich halt ganz toll finde, ist, dass sehr, sehr viele Leute einfach da geblieben sind. Was mich auch ein bisschen verwundert, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ne? Also normalerweise ist es ja so, alle Leute strömen hin, hauen dann irgendwann wieder ab. Aber es sind tatsächlich so große Namen, in Anführungszeichen wie Ravenbird oder so, die sind weiterhin dabei geblieben und wollen weiterhin, haben auch nachdem Leute gesagt haben, ach, das wird doch alles nix, sind die weiterhin da geblieben und haben abgewartet, bis die nächsten Features kommen. Ich finde das klasse, ich finde das immer noch toll.
Also ich bleib da ja eigentlich nur wegen den tollen Leuten und eben halt das, was Fall dann auch geschrieben hat, weil die Features eben, da gibt's schon Bugs und so, das ja, wäre vielleicht anderes toller, aber bei Diaspora gibt's einfach die coolsten Leute.
Genau.
Finde ich. Und die halt wieder abgehauen sind, haben dann einfach die coolen Leute nicht gefunden.
Ich denke auch, dass das ein großes Problem ist. Ich glaube, man sollte eine viel bessere Einführung, also nochmal die Einführung vielleicht ein bisschen verbessern, dass man den Leuten wirklich sagt, hier, du musst tatsächlich aktiv nach Leuten suchen. Wir können ja nicht einfach irgendwelche vorschlagen, wir sind hier nicht auf Facebook. Wir brauchen deine Daten nicht. So, nächstes Thema. Und zwar hatte Andreas Esig vor 6 Tagen mal geäußert zu folgendem. Bei den Nischennetzwerken, zu denen für mich Diaspora klar zählt, sind hauptsächlich Technologiebegeisterte zu finden und auf Diaspora im politischen Bereich besonders Piraten. Mir fehlt da eine breitere Community und möchte eigentlich nicht 2, 3 Netzwerke verwenden müssen, um mich über Themen, die mich interessieren, austauschen zu können. Was sagt man solchen Leuten?
Ich weiß auch nicht. Also bei Diaspora gibt es auch noch ganz viele Katzenbilder und so und Kunst und anderes Zeugs.
Ja, ich würde einfach sagen, man sollte vielleicht ein bisschen warnen oder die anderen Leute dazu bringen. Also klar, gibt es hier irgendwie einen Überstau, was Piraten, was Politik von der linken Seite vor allem angeht, Technikbegeisterte, aber es gibt auch viele so Do-it-yourself-Leute. Es gibt viele Alternative. Das ist schon ganz klar. Das ist schön, finde ich. Die auch ein bisschen aufgeschlossener sind. Deswegen funktionieren die Konversationen und funktioniert die Kommunikation auch so gut. Ja, sieht man ja, ne? Wie Fadran das schon so schön beschrieben hat. Deswegen ist es halt eine Frage, was man erwartet. Will man jetzt ein Netzwerk, was alles hat, oder will man lieber Leute, die wirklich auf die Sachen eingehen, auch Themen, die einen vielleicht nicht so sehr interessieren, aber da, wo es dann auf jeden Fall Antworten gibt? Ich weiß es nicht. Also da muss man sich dann letztendlich dann auch entscheiden irgendwann. Ich weiß es nicht.
Gut. Ja, es wurde da dann auch vorgeschlagen, dass man Friendica verwenden soll, weil das irgendwie als Zusammenzug von allen anderen funktionieren kann.
Ja. Ist ja auch so. Das finde ich toll.
Ja, ist ja dann auch nicht. Man muss sich dann trotzdem noch auf mehr Netzwerken registrieren.
Ja, klar, aber ich meine, er geht ja jetzt davon aus, also ich gehe ja jetzt davon aus, beziehungsweise hat er ja auch, glaube ich, auch geschrieben, dass er ja mehrere Accounts schon hat. Ja, nur ja. Er will halt nicht die ganze Zeit immer rumwechseln. Dann wäre tatsächlich Friendica so für den Übergang schon gar nicht mal schlecht. Also hier der Tipp, Friendica. Sonst gibt's noch einen Link-Tipp, den Diaspora Artwork. Da gibt's eine SVG-Datei, also eine Bilddatei, die ihr benutzen könnt, um Diaspora-Logos zu verwenden und die dann rauszukopieren und für eure Blogbeiträge zu benutzen, für irgendwelche Grafiken, für Wallpaper, für ach, was weiß ich. Könnt ihr benutzen, gibt's einen Link dazu. Mehr wollte ich dazu erstmal nicht verlauten lassen. Und dann haben wir das Thema Kommentare ordnen.
Ja.
Und du hattest dir das jetzt schon angesehen, bitte.
Ja, da gibt's halt das Problem, dass zum Teil die Kommentare werden in der Reihenfolge auf dem Pod aufgelistet, wie sie halt ankommen. Und auch zu dem Zeitpunkt, wie sie ankommen. Und das war vorher zum Teil schon ein Problem, wenn es irgendwo Verzögerungen gab, wenn ein Pod langsam war gerade mit Verarbeiten von diesen Nachrichten, dann kamen die mal zum Teil 5 Minuten später an. Und ja, wurden dann halt plötzlich unter Antworten so wieder aufgelistet und so. Und das wird halt mit dem neuen Release jetzt sogar noch zu einem größeren Problem, weil jetzt Kommentare, wenn sie nicht zugestellt werden konnten, plötzlich 1 Stunde später nochmal versucht werden und dann kommen sie viel zu weit. Also bei einer aktiven Diskussion kommt dann plötzlich 1 Stunde später ein Kommentar, der da eingesortiert wird, der eigentlich eine Antwort auf einen Kommentar von vor 1 Stunde war.
Ja,
und da war halt der Vorschlag, dass man noch irgendwie eine Zeit mitschickt und das dann halt beim Empfang, also dass nicht die Empfangszeit genommen wird, sondern die Zeit, wo der Verfasser des Kommentars das auch geschrieben hat, da auch dann so einsortiert wird. Da könnte zwar dann ein Post, der 1 Stunde hinterher ist, mal verloren gehen, der dann plötzlich oben auftaucht. Aber jemand, der das eh erst 2 Stunden später liest, hat das wenigstens in der richtigen Reihenfolge.
Genau. Ja, also auf jeden Fall wäre eine schöne Sache. Und vor allem, ich denke nicht, gar nicht mal so schwer zu implementieren, weil soweit ich weiß, gibt's sind die Timecodes schon drin.
Ja, eben. Ich weiß nicht, anscheinend werden sie ja nicht föderiert, sondern jeder Pod macht seine eigenen Timecodes. Also du kannst mal einen Post von zwei verschiedenen Pods vergleichen, die Kommentare haben unterschiedliche Timecodes.
Achso, ja, das ist natürlich Quatsch. Das macht natürlich überhaupt keinen Sinn.
Das ist eben genau das Problem. Und bei den Posts ist es ja schon so, da die werden so sortiert, wie sie abgeschickt werden. Mhm.
Ja, okay. So. Moritz Voss hat sich das erste Mal mit dem Diaspora-Code beschäftigt und hat das erste Mal so reingeguckt und ja, er möchte da auf jeden Fall ein bisschen mitarbeiten und möchte jetzt auch ein paar Informationen haben von Leuten, die jetzt gerade so ein bisschen ausprobieren, wo sie Probleme haben mit dem Code, wo er auch ein bisschen noch was helfen kann, beziehungsweise wo er auch noch ein bisschen Hilfe erwarten kann, dass er da ein bisschen tiefer reinkommt und mitarbeiten kann. Ist einfach nur erwähnenswürdig und schön und dass es auch dann wieder Entwickler gibt, die sich da mehr mit beschäftigen möchten. Ja, gut, dann, also wenn der Typ irgendwas falsch macht, dann brauchen wir das auch nicht erwähnen. Ja, muss man ja ganz ehrlich sagen. Und so, Diaspora und Spam. Haben wir ein Problem? Da hat jemand tatsächlich gesagt, this is Spam. Im Klartext, er hat einen Screenshot gepostet. Hier, wir haben jetzt mal hier so ein riesiges Spam-Ding.
Ja.
Und also so einen riesigen Spam-Post, wo irgendein Scheiß drin steht und so weiter. Und ja, hat das mal so ordentlich präsentiert. Also wir haben tatsächlich, also Diaspora ist jetzt schon so groß, dass es Spam gibt. Ich finde das toll.
Gibt's schon eine Weile. Aber ja, es ist ja halt immer noch sehr selten, dass Spam kommt. Und was halt ist, der Verfasser des Posts ist quasi zuständig für Spam.
Ja, finde ich eigentlich auch gar nicht schlecht. Dezentrale Verantwortung.
Der kann seinen Post moderieren, das heißt, er kann Posts löschen und da kann er den Spam dann einfach löschen. Weil bei anderen Netzwerken gibt es da zum Teil dann irgendwie so einen Melden-Knopf, wo das dann irgendwie Facebook oder Google oder weiß ich wohin geht und die das dann anschauen oder weiß ich was. Und ja, wenn das alles zu mir kommen würde, da könnte ich auch nichts tun. Weil da kann ich ja nicht alles überwachen. Also jetzt bei meinem Kleinen vielleicht noch ein bisschen, aber ich glaube, Dennis Schubert würde da mit Geraspor ziemlich verzweifeln.
Und das wäre ein Fulltime-Job.
Eben, deswegen ist halt jeder für seine Posts selbst verantwortlich. Wenn da Spam kommt, kann er den löschen. Und sofern Löschen mit der Federation funktioniert, wird es auch auf anderen Pods gelöscht. Zum Teil funktioniert es besser, wenn der Poster, also wenn der Verfasser des Posts den Kommentar löscht, als der Kommentierer selbst. Okay. Hab ich mal so festgestellt. Also da, ja, war halt, dass jemand den Kommentar gelöscht hat. Bei meinem Pod, wo auch ich den Post geschrieben habe, war der aber immer noch da. Dann habe ich die da alle gelöscht, die er löschen wollte, auch noch. Und dann waren sie plötzlich überall weg.
Okay. Ja gut, wir sind durch. Wir sind durch mit allen Themen. Wir haben fast 2 Stunden gebraucht. Und yay, ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. War viel Arbeit, das alles zusammenzutragen, zusammenzufassen und so weiter. Ich hoffe, es hat sich gelohnt, ist bei euch angekommen und ihr habt alle schön aufmerksam zugehört. Wenn ihr noch irgendwelche Informationen haben wollt, irgendwelche Fragen habt, gar kein Problem, stellt sie entweder über Diaspora an The Radio CC oder einfach per Mail. Ja, wir sind so modern und haben noch dieses komische E-Mail. Wer auf Twitter ist, kann uns natürlich da auch followen und so weiter. Da kann man ja auch durchaus mal ein bisschen Werbung für machen. Es gibt ja tatsächlich noch Leute, die auf da sind. Und ansonsten, wie gesagt, ja, unseren The Radio CC Account. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns in 2 Wochen wieder, beziehungsweise wir haben morgen noch ein Special, und zwar die Porea Nr. 2 Folge von Tobias und Lukas. Lukas und Tobias haben ja die Waffelhörspiele gegründet. Das ist ein CC-Label für Hörspiele, die beiden zusammen machen, zusammen auch mit anderen Leuten. Ja. Sind wahrscheinlich manche von uns immer mal, also manche von uns werden, wenn sie Lust haben, wahrscheinlich immer mal wieder Gastsprecher dort sein. Und das ist ganz toll. Hört euch das an. Porea Nr. 1 war schon nicht schlecht. Und Lukas schreibt da immer sehr, sehr schöne Geschichten. Und wenn ihr da, wie gesagt, Lust habt, meldet euch. Ja, dann schaut euch das an und am besten hört euch das am besten morgen an. Gibt es nochmal was Besonderes? Da gibt es dann den Release von der Folge 1.
2.
Ja, genau. Genau das.
Ja.
Mensch.
Und ja, eigentlich ist es ja schon die dritte Folge, weil sie ja die Pilotfolge noch hatten.
Ja.
Ja. Und danach gibt es ja dann noch wieder Falter ins Feierabend, wenn er dann noch ein Thema findet. Mhm. Also danach nicht ausschalten, sondern dranbleiben.
Ja, genau. Ja, ansonsten?
Ja, und sonst ja, bis in 2 Wochen, wenn wieder Diaspora Night ist.
Genau.
Die Diaspora Night. Nachrichten aus der Welt der freien sozialen Netzwerke.